Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heiliges Jahr, offene Türen für dich. Das war das Thema eines Vortrags, den Pfarrer Markus Witter von der Gemeinschaft Emmanuel beim Forum der Gemeinschaft gehalten hat. Wir haben diesen Vortrag für Sie aufgezeichnet.
Ja, herzlich willkommen heute am Nachmittag zum Workshop. Es geht über die Barmherzigkeit. Ein wunderschönes Thema. Es geht um offene Türen. Offene Türen, die uns in diesem Jahr geschenkt sind. Ein unglaubliches Symbol. Eine Tür, die sich öffnet für uns, wie eine Verheißung, dass Gott uns etwas schenken möchte, etwas Neues schenken möchte, dass er eine offene Tür hat für einen jeden von uns, für einen jeden Menschen. Und in diesem Workshop soll es eben darum gehen, wie wir das Heilige Jahr leben können. Jetzt, wo schon eine gewisse Zeit vorbei ist, bis zum November wird es noch gehen. Wir haben noch etwas vor uns. Wie haben wir es gelebt? Wie können wir es leben? Ich möchte mit einem Lied beginnen. Jesus, du bist gütig und von Herzen demütig. So beginnt es. Wachse, Herr, in mir. Vielleicht kennen Sie dieses Gebet. Letztlich, wenn es um Barmherzigkeit geht, könnte man es so zusammenfassen. Jesus soll in jedem von uns sein. Er soll wachsen in uns, damit seine Güte in uns ist. Vielleicht kann uns das jetzt auch einstimmen und ein bisschen zur Ruhe kommen lassen hier in dieser Kirche. Jetzt am Nachmittag um 3 haben wir diesen Workshop. Schön, das ist die Barmherzigkeitsstunde. Jesus, der gestorben ist für uns. In diesem Moment, ja, dürfen wir daran denken, dass er ein offenes Herz hat, dass er einem jeden die Tür geöffnet hat zum Vater. Heiliges Jahr, offene Türen für dich. Und der Untertitel war, wie das heilige Jahr, das Jahr der Barmherzigkeit, eine Befreiungserfahrung wird. Ja, was kann uns helfen auf diesem Weg, in diesem heiligen Jahr, dass wir innerlich frei werden? Es ist etwas ganz Besonderes, dieses heilige Jahr, mit dem Papst Franziskus die Kirche überrascht hat. Das war so ein besonderer Moment im März vergangenen Jahres, als er dann plötzlich gesagt hat, wir machen ein heiliges Jahr. Und die Barmherzigkeit Gottes überrascht immer wieder, aber man spürt, es ist so ein Herzensanliegen für ihn, dass die Menschen die Barmherzigkeit Gottes entdecken. Und so hat er 2 Zielrichtungen gegeben für dieses Jahr. Er sagt, dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es eben stets neu zu betrachten. Es ist eine Quelle der Freude, der Gelassenheit und des Friedens. Das bekommen wir durch die Barmherzigkeit. Also Freude, Gelassenheit und Frieden. Das finde ich sehr schön. Weil manchmal fehlt es uns an Gelassenheit zum Beispiel. Da denken wir nie dran, dass wir vielleicht Barmherzigkeit bräuchten, ne? Deswegen ist das schon mal ein guter Punkt, den man mitnehmen kann. Und er sagt, es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen. Also das ist die erste Zielrichtung ist nach innen für uns als Kirche. Und die zweite ist nach außen hin, damit unser Zeugnis stärker wird. Dieses Jahr der Barmherzigkeit ist ganz in dieser Sehnsucht der Mission, die Papst Franziskus in sich trägt. Und das, was er der Kirche versucht, in verschiedenen Weisen mitzugeben, auch durch sein Schreiben über die Freude des Evangeliums, die es weiterzugeben gilt. Es ist eine Zeit der Umkehr und der Gnade, aber auch eine Zeit der Mission, des Ausstrahlens nach außen, des kraftvollen Zeugnisses. Nochmal vielleicht zu dem Wort Barmherzigkeit. Was bedeutet es eigentlich? Ja? Warum sprechen wir von Barmherzigkeit? Warum ist es nicht genug, einfach über Liebe zu sprechen? Ja? Liebe ist ja eigentlich das alles Umfassende. Ich denke, das sind 2 unterschiedliche Dinge, aber sie gehören ganz, ganz eng zusammen. Die Barmherzigkeit ist Teil dieser großen Liebe Gottes. Wenn es im Johannesevangelium heißt, Gott ist die Liebe, dann schließt das ein, diese Barmherzigkeit, die eine Form der Liebe ist, die den berührt, der in einer besonderen Weise Zuwendung braucht. Ja? Es ist eine heilende Liebe. Es ist eine Liebe, die sich zum Beispiel der Armut des anderen annimmt, die den Mangel sieht, der da ist, die das Leiden des anderen berührt, den Schmerz, auch die Schuld. All das kommt im Evangelium oder in der Bibel vor, in dem Zusammenhang mit Barmherzigkeit. Es ist eben der verlorene Sohn, der zurückkehrt, Es ist die Sünderin, der vergeben wird, aber es ist eben auch ein Aussätziger, der geheilt wird und berührt wird. Es sind Menschen, die nach Wegweisung suchen, denen Jesus ein Wort gibt. Immer dort, wo ein Mangel ist und die Liebe Gottes diesen Mangel erfüllen wird, da geht es um Barmherzigkeit. Und das Interessante, wenn ich so versuche, vor dem inneren Auge die Geschichten des Evangeliums Revue passieren zu lassen, dann sehe ich eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, meist sind es ganz persönliche Geschichten. Ja, da geht es immer um eine Person. Da ist dieser Mann, der ist unter die Räuber gekommen und er liegt im Straßengraben. Und was passiert mit diesem? Und da kommt dieser Samariter vorbei. Da gibt es eine Begegnung, etwas passiert. Oder eben der verlorene Sohn, wie ich schon gesagt habe, der Vater, der barmherzig ist. Und so viele Begegnungen ganz persönlicher Art. Die Liebe Gottes ist nicht einfach so eine Gießkannenliebe, ja, so allgemein. Das haben wir schon immer gehört. Aber es wird immer dann konkret, wenn ich spüre, ich bin gemeint. Das ist das, was Papst Franziskus auch mit diesem Wort, seinem Wahlspruch, versucht da zusammenzufassen, der ja so viel heißt, ausgehend von dem Evangelium der Berufung von Matthäus, den Jesus gerufen hat, und dem Kommentar von Beda Venerabilis, der eben es so zusammengefasst hat, dass der Herr Erbarmen hatte und ihn gewählt hat. Dieses Gefühl, er möchte mich und er ruft mich. Ja? Und das Zweite, was ich bei der Barmherzigkeit entdecke, das ist auch ganz wichtig. Es geht immer um einen Prozess, immer um einen Weg, da verändert sich etwas. Da gibt es ein Vorher und Nachher. Bei der Berufung des Matthäus, vorher sitzt er am Zoll, nachher ist er mit Jesus unterwegs. Die Barmherzigkeit verändert immer etwas im Leben. Es hat immer mit einem Prozess zu tun. Das kann manchmal schneller gehen, das kann manchmal auch dauern. Aber es scheint mir wichtig zu sein, weil das ein Schlüssel ist, auch dieses Jahr zu leben. Es ist ein Verwandlungsprozess. Deswegen gibt es nicht nur einen Tag der Barmherzigkeit. Man sagt, jetzt müssen wir alle durch die Pforte, zack, aus. Und wenn ihr es jetzt nicht kapiert habt, dann ist halt zu spät. Nein, ein Jahr. Und ich möchte euch sagen, dieses Jahr wird euch nicht genügen, die Barmherzigkeit Gottes zu verstehen. Also das Thema dürft ihr danach auch noch weiter betrachten. Ja? Wir brauchen Zeit und Gott schenkt uns Zeit, damit wir diese Barmherzigkeit erleben. Also wie können wir dieses Jahr noch leben, dass es für uns ein wahrhaftiger innerer Weg wird, eine wahrhaftige Umkehr? Und ich habe mir überlegt, welche Schlüssel gebe ich jetzt mal mit heute, und ich habe darüber nachgedacht, über etwas, was zum Heiligen Jahr immer dazugehört, und habe ich gemerkt, eigentlich gibt es schon einige Ideen und Schlüssel, nämlich der Ablass, der in diesem Jahr ja auch gegeben wird. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass wir da weniger drüber sprechen oder nicht so gern, weil wir natürlich wissen, dass der Ablass mit der Reformationsgeschichte zu tun hat, und da tun wir da lieber eher als Katholiken das ein bisschen verschämt zur Seite schieben. Aber, und das ist eben für mich wichtig, wenn man es richtig betrachtet, ist es ganz wichtig, mal drüber nachzudenken, weil wir merken es ja selber, wenn man zum Beispiel die Barmherzigkeit Gottes durch die Vergebung erfährt in einer Beichte, dann erfahre ich, dass Gott meine Vergangenheit berührt, ich darf in Frieden wieder gehen, aber es heißt noch nicht, dass das Böse, das auch in mir ist, schon so aufgearbeitet ist, dass ich schon ganz verwandelt bin. Das heißt, es braucht einen tiefer gehenden Verwandlungsprozess. Ja, es möchte aufgearbeitet und verwandelt werden. Der Ablass betrifft eben auch die Folgen des Bösen, auf das wir uns eingelassen haben. Eine tiefere Reinigung. Und so kommt es also in diesem Jahr darauf an, dass wir uns tiefer reinigen lassen von Gott. Ja? Und das ist ja genau das Geheimnis. Wie geht das eigentlich? Wie kann ich das machen? Und ich habe dann auch gemerkt, dass in diesen 5 Elementen, die eigentlich zum Gewinnen des Ablasses notwendig sind, dass diese 5 Elemente einiges in sich tragen, was uns hilft, dieses Jahr zu verstehen. Es ist dieser Schritt durch die Tür, das Glaubensbekenntnis, das wir beten sollen, der Empfang der Beichte, der Eucharistie, das Gebet in den Anliegen des Heiligen Vaters. Und ausgehend davon und von anderen Worten, vom Papst auch, habe ich jetzt mal 7 Schlüssel, ja, 7 Punkte, die ich betrachten möchte mit euch, wie wir das Heilige Jahr erleben können. Also erstens, das Erste, innerlich aufbrechen, sich auf den Weg machen. Das ist der erste Punkt. Um durch eine heilige Tür zu gehen, muss man immer eine Wallfahrt machen. Viele, die jetzt hier sitzen, haben Kilometer zurückgelegt, um nach Altötting zu kommen. Die heilige Tür ist meist nicht die nächste Tür in der Nachbarschaft. Ist meist irgendwo ein Wallfahrtsort. Ausnahme ist es, ich habe gehört, dass es in Gefängnissen heilige Türen gibt, die eingerichtet worden sind, damit auch die Gefangenen diese Erfahrung machen können, was ich ein wunderschönes Zeichen auch finde, die sich ja doch ersehnen, durch eine Tür einmal zu gehen, um ganz in die Freiheit zu kommen. Also, der Neuaufbruch gehört dazu. Papst Franziskus schreibt in der Bulle zum Heiligen Jahr, auch um zur Heiligen Pfort in Rom oder einem der anderen Orte zu gelangen, kann jeder entsprechend der eigenen Kräfte eine Pilgerreise machen. Diese soll ein Zeichen dafür sein, dass auch die Barmherzigkeit ein Ziel ist, zu dem es aufzubrechen gilt und das Einsatz und Opfer verlangt. Die Pilgerfahrt soll ein Anreiz zur Umkehr sein. Also auch das sich auf den Weg machen ist oft mit einem kleinen Schritt verbunden. Ja? Manchmal auch ein Opfer, ein kleineres oder größeres Opfer. Im Mittelalter hat die Santiago-Pilgerfahrt eine ganz große Rolle gespielt und da waren viele Monate unterwegs. Es wurde übrigens auch eingesetzt, um straffällig gewordene Menschen wieder auf den rechten Weg zu bringen. Hat man sie auf die Wallfahrt nach Santiago geschickt und da mussten sie sich auch abstempeln an den verschiedenen Stationen. Danach hat man gesehen, er hat seine Buße getan. Ich finde das interessant, diesen Aspekt, der Weg kann mich bekehren, dass ich mich auf den Weg mache, mich einlasse, dass ich auch die Anstrengung des Weges nicht scheue. Konkret kann das zum Beispiel heißen, natürlich jetzt diese Wallfahrt in Altötting, aber es kann auch heißen, dass man vielleicht sagt, ja, immer wieder möchte ich diese Zeit noch nutzen in meinem Umfeld, wo ich weiß, dass eine heilige Pfort ist, mal hinzufahren und mal zwischendurch so einen halben Tag des Gebetes einzulegen, durch die heilige Pforte zu gehen, vielleicht das Bußsakrament zu empfangen, einfach sich auf den Weg zu machen. Und das ist eine sehr heilsame Geschichte. Also der Weg erinnert uns daran, dass das Ganze ein Prozess ist. Barmherzigkeit löst einen Verwandlungsprozess aus. Ich finde das Wort sehr schön. In der Liturgie kommt es auch vor. Da gibt es die Prozession. Ja? Eine Prozession, die feierlich beginnt. Damit beginnt die heilige Messe. Und da spüren wir, wie wichtig uns der Weg ist, zu Christus zu kommen, ja, zu ihm zu gehen. Also die erste Einladung ist, sich immer wieder auf den Weg zu machen. Okay, der zweite Punkt ist, die Tür durchschreiten. Die Tür. Die offene Tür ist zuerst eine Einladung. Für mich muss ich sagen, wenn ich an das Heilige Jahr denke, dann denke ich immer an die Erfahrung des Heiligen Jahres 2000, weil ich da die Freude hatte, in Rom zu leben. Ich habe da für die Emmanuel School of Mission gearbeitet und es war ein besonderes Jahr. Viele sind nach Rom gekommen und ich habe auch diesen Gottesdienst erlebt, als Johannes Paul II. Die Tür geöffnet hat. Die heilige Tür, die sich im Petersdom befindet, ganz rechts. Und wer mal die Gelegenheit hat, dorthin zu fahren und sie auch anzuschauen, das ist sehr erstaunlich und sehr schöne Meditation über die Barmherzigkeit mit Bildern der Bibel. Das Ganze beginnt links oben mit zwei Bildern von Adam und Eva, die gerade so aus dem Paradies rennen. Sie verdecken ihre Blöße, verdecken ihr Gesicht und laufen davon. Und dahinter ist der Engel, das verlorene Paradies. Ja? Und gleich daneben ist wieder ein Engel. Diesmal ist es Gabriel und Maria. Heilsgeschichte. Gott kommt zu uns. Ja? Wir laufen weg, aber Gott läuft uns hinterher. Er sucht uns. Und so ist also dieses heilige Jahr, das durch die Tür gehen, das Gegenbild zum Weglaufen des Paradieses, ja? Zum Weglaufen vor Gott, sich verstecken vor Gott. Bei diesem Aufenthalt in Rom, danach habe ich mal eine Wallfahrt organisiert für eine Gruppe und das war deswegen interessant. Wir haben die 7 Kirchen besucht und dann sind wir auch durch eine kleine Kirche gegangen, Quo Vadis. Wo war das Kirche, die uns an die Geschichte erinnert von Petrus, der von Rom weglaufen möchte. Der Herr erscheint ihm, Quo Vadis, wohin gehst du? Und mir haben dann einige danach erzählt, wie wichtig es war, in dieser kleinen Kirche zu sein und da ein wenig innezuhalten und zu überlegen, vor was laufe ich denn eigentlich weg? Wir laufen viel öfter weg, als wir es denken und manchmal auch für uns selbst. Und wir merken, das geht irgendwie nicht. Wenn ich durch die Tür gehe, sage ich, Ich laufe nicht mehr weg. Ich bin da. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Wenn du da bist an meiner Seite, dann habe ich den Mut, nicht mehr wegzulaufen. Ich muss es nicht mehr. Ich möchte einfach da sein. Und so ist es eine Einladung, Christus, der sich öffnet für uns, der eine offene Herzenstür hat. Und so sagt der Papst, wenn wir die heilige Pforte durchschreiten, lassen wir uns umarmen von der Barmherzigkeit Gottes und verpflichten uns, barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein, so wie der Vater es zu uns ist. Also das eine ist, dass sich umarmen lassen vom Vater, von Christus selber, der uns die Liebe des Vaters zeigt. Aber danach zu sagen, ja, und das, was du mir schenkst, Jesus, das will ich auch weiter schenken. So ist also auch die Tür ein Symbol der Glaubensentscheidung. Und ich glaube, wenn ich so betrachte, wie sich die Kirche in Deutschland gerade, in welchem Prozess sie sich gerade befindet, dann spüren wir, dass es viele Umbruchssituationen gibt in den verschiedensten Diözesen. Es gibt immer größere Seelsorgsbereiche, in denen Gemeinden, Pfarreien zusammengefasst werden und man versucht, mit einer veränderten Situation zurechtzukommen. Und wir spüren, dass wir irgendwo in einem Schwebezustand sind zwischen dem, was wir Volkskirche nennen, und es gibt es auch hier und da noch in lebendiger Weise, aber in anderen Regionen bröckelt das schon kräftig, und wir spüren oder wir fragen uns, was macht die Kirche lebendig? Und ich glaube, dieses Element der Entscheidung wird immer wichtiger, dass wir hinfinden zu einer Glaubensentscheidung. Der Christ von morgen wird einer sein, der weiß, warum er Christ ist. Der weiß, dass es nicht nur deswegen ist, weil es halt so gekommen ist, weil man es halt so macht. Das ist vorbei, diese Zeit. Es wird eine Zeit sein, wo man fragen wird, und du, warum bist du Christ? Und dann eine Antwort geben zu können, ist wichtig. Und was braucht es dazu? Eine Glaubensentscheidung, ein Ja, ein bewusstes Ja. Jesus, ich möchte mit dir leben. Auf meinem Weg, damals als Jugendlicher, bevor ich meine Entscheidung getroffen habe, ins Priesterseminar zu gehen, war für mich das ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, meine Eltern sind gläubig, ich bin da aufgewachsen in dem Ganzen, aber ich habe noch nicht wirklich Ja gesagt. Einmal Ja zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn ich das noch nicht getan habe, was hindert euch daran, es jetzt zu tun, in diesen Tagen? Bewusst, vielleicht das sogar mit einem Schritt der Beichte zu verbinden und zu sagen, Herr, ich möchte dich einfach bitten, komm in mein Leben, ich möchte dir das Ruder meines Lebens in die Hand geben. Also diese persönliche Entscheidung für Christus. Ich denke, aus diesem Grund ist auch in diesen Elementen, die zur Ablassgewinnung gehören, da gehört auch das Beten des Glaubensbekenntnisses dazu. Das ist für mich Glaubensentscheidung, wieder neu zu sagen, ja, ich bin Christ. Und das ist das Bekenntnis, das jemand ablegt, wenn er sich taufen lässt. Ich erinnere mich daran, ich bin getauft. Ich stelle mich hinein in den Glauben der Kirche und ich sage, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Also eine bewusste Glaubensentscheidung. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Beichte. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein ganz wichtiges Element, gerade wenn es um die Barmherzigkeit geht. Mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, wird es ja schon deutlicher. Wenn die Barmherzigkeit immer eine sehr persönliche Erfahrung ist, da ist ein ganz bestimmter Mensch und Jesus begegnet diesem Menschen. So viele Geschichten sind so. Dann wird also auch irgendwo deutlich, warum wir so das Sakrament der Beichte schätzen. Warum das nicht ersetzt werden kann durch eine allgemeine Bußfeier. Versteht ihr? Diese persönliche Begegnung, die im Sakrament geschieht, wo es um eine persönliche Zuwendung des Herrn geht zu uns. Und das ist ein Geschenk, und sich darauf vorzubereiten und zu sagen, ja, vielleicht in diesen Tagen mit etwas mehr Sorgfalt wie sonst, zu sagen, Herr, ich möchte dir begegnen. Vielleicht sagt jemand, ja, aber bei mir ist es eigentlich schon ewig lange her. Ich weiß gar nicht, wie es geht oder fühle mich da so unsicher. Man muss es nur dem Priester sagen, er wird helfen, denke ich. Und vor allem dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, hilf mir, mich innerlich gut vorzubereiten. Ich habe in den letzten Jahren einen Heiligen kennengelernt, des 20. Jahrhunderts, Pater Pio aus Italien, der ja auch einigen, denke ich, bekannt sein wird, der ein Beichtvater war, der stundenlang Beichte gehört hat. Was ich sehr interessant finde, den heiligen Pfarrer von Ars, der hatte eine ähnliche Gabe gehabt, die Gabe der Seelenschau. Ja? Jetzt hat der Pfarrer von Ars in den Herzen lesen können, wenn zum Beispiel der Beichtende etwas vergessen hat, und hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Beim Pater Pio war das ja eben auch ähnlich so. Da gibt es eine Geschichte, eine Person hat sich 5 Punkte aufgeschrieben und kommt damit zu ihm zum Gespräch und findet den Zettel nicht, und der Pater Pio sagt, kein Problem, und hat die Antworten zu den 5 Fragen gegeben, die da standen, ohne dass die Person den Zettel rausgenommen hat. Das sind halt Dinge, das sind halt Gaben, die auch im Gebet und bei Pater Pio, auch beim Pfarrer von Ars, natürlich auch im inneren Durchtragen durch Leiden gelebt worden sind. Das muss man auch dazu sagen. Ja? Und jetzt ist es so beim Pater Pio gewesen, dass er oft auch Leuten, die lossprechen, erstmal verweigert hat. Kennt ihr das, diese Geschichten? Das ist sehr interessant. Und man denkt sich, warum macht er das? Was hat das mit Barmherzigkeit zu tun? Ja? Er hat manchen die Lossprechung verweigert oder hat sie nochmal weggeschickt, damit sie tiefer nochmal schauen bei sich und letztlich zu einer tieferen Erkenntnis und einer tieferen Reue kommen. Und das ist jetzt der Punkt. Wie kann unsere Beichte Frucht bringen? Jetzt nicht nur, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mich erleichtert, kann sagen, der Herr hat mir vergeben, sondern dass es zu echten Sinnesänderung kommt. Dazu brauchst du die Gabe der Reue. Was ist die Reue? Die Reue ist ein Gefühl, eine innere Antwort auf etwas, was ich falsch gemacht habe. Und ich sage, das tut mir leid. Wenn ich heute in der gleichen Situation wäre, ich würde es nicht mehr tun. Ich bedauere, dass ich das so und so getan habe. Ja? Und das ist ein sich distanzieren vom Bösen mit dem Herzen, nicht nur mit dem Kopf, dass ich sage, naja, das war falsch, ich glaube, irgendwie die Kirche meint irgendwie das, sondern so vom Herzen her zu sagen, nein, ich will das nicht mehr. Und das ist auch eine Gabe, wenn man diesen Schmerz spüren kann. Es gibt einen reinigenden Schmerz, eine reinigende Traurigkeit, die uns dann zu der größeren Freude führt. Das scheint mir eben wichtig zu sein. Und es führt uns eben hin zu einer Fähigkeit, uns vielleicht mit neuer Kraft zu distanzieren, dem Bösen abzusagen. In der Osternacht sagen wir, ich widersage dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Keine Sklaverei. Ja? Ich widersage den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über mich gewinnt. Ich widersage dem Satan, dem Urheber des Bösen. Es scheint mir ganz wichtig zu sein, diese Fähigkeit, sich von etwas zu lösen, zu distanzieren, um das Gute zu wählen. Ja? Etwas anderes, was uns vielleicht auch helfen kann, immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die so auf dem Weg sind, kann das manchmal ein Thema werden, dass es mal dran ist, eine Lebensbeichte zu machen. Wenn jemand irgendwo merkt, in diesem inneren Prozess, da ist gerade was im Gange oder man kommt nicht weiter, und dann kann es einfach mal gut sein, das ganze Leben vor den Herrn zu bringen, um nochmal eine tiefere Reinigung zu erleben. Wenn ihr das spürt, dann sprecht mit einem Priester darüber, der vielleicht euch da auch begleiten kann. Das hat der heilige Philipp Neri seinen Beichtkindern auch empfohlen, eben das Leben vor den Herrn zu bringen. Ich habe durch Adrienne von Speyer etwas eigentlich verstanden über die Beichte, was über das, was die Sünde betrifft, noch hinausgeht. Und das war für mich sehr wichtig und ich möchte es euch auch mitgeben. Sie hat nämlich einmal geschrieben über Jesus, und dann hat sie geschrieben über die Beichthaltung des Sohnes. Und da habe ich gedacht, na, was soll das jetzt? Jesus, Beichthaltung, was meint sie damit? Ja, Jesus ist ja ohne Sünde. Beichthaltung in dem Sinn, ich öffne mein Herz. Das Herz von Jesus für seinen Vater war so offen wie ein offenes Buch, und der Vater konnte alle Seiten durchblättern, wie er wollte. Versteht ihr? Und wenn ich das mal so betrachte, dann ist die Beichte die Einübung für den Himmel, dass wir ganz vor Gott stehen können. Und letztlich wissen, dass es keine Seite unseres Lebens gibt, die nicht durch und durch geliebt ist von Gott. Versteht ihr? Die nicht durchdrungen ist von dieser Barmherzigkeit. Und das ist die Erfahrung dieser Befreiung. Ich muss keine Angst mehr haben. Ich muss mich nicht mehr schämen oder verstecken, sondern ich darf sein, wie ich bin. Okay, Damit verbunden ist der vierte Punkt, den ich euch heute mitgeben darf. Das Böse überwinden durch das Gute. Vergebung schenken. Wer Vergebung empfängt, darf auch Vergebung schenken. Im Vaterunser ist es so, dass wir natürlich hören oder immer wieder beten, und wir hören es von Jesus, wie er uns beten lehrt: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder bei Lukas heißt es eben, wie auch wir vergeben haben. Also wie eine Selbstverständlichkeit. Natürlich haben wir verziehen. Bitte verzeih uns auch. Für Jesus ist das so wichtig, dass wir nicht festhalten an Verletzungen, an Bitterkeiten. Dass wir nicht zulassen, dass Verletzungen in uns etwas Ungutes erzeugt, was uns gefangen nimmt. Darf ich Papst Franziskus zu Wort kommen lassen? Unser Herr Jesus Christus gibt uns die einzelnen Schritte für diese Pilgerreise vor, damit wir das Ziel erreichen. Und jetzt zitiert er Lukas 6, 37. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Er sagt also vor allem, dass wir nicht richten und nicht verurteilen sollen. Wer sich nicht dem Gericht Gottes ausliefern will, der darf sich nicht zum Richter seines eigenen Bruders machen. Der Mensch bleibt in seinem Urteilen in der Tat an der Oberfläche. Der Vater dagegen sieht bis ins Innerste. Wie viel Übel richten Worte an, wenn sie von Neid und Eifersucht bestimmt sind. Schlecht über den abwesenden Bruder, die abwesende Schwester zu sprechen, heißt so viel, wie diese in ein schlechtes Licht zu rücken, ihren Ruf zu schädigen und sie dem Gerede auszusetzen. Also hier spricht er über die Versuchung des Urteilens. Wer von euch vielleicht die Predigten des Heiligen Vaters, die er in der Morgenmesse hält, ein wenig so verfolgt, der wird merken, wie oft dieses Thema eigentlich vorkommt bei ihm. Es scheint ihm ganz wichtig zu sein, dass wir nicht einander urteilen. Das ist eine Grundversuchung. Ja? Wir sind ja ständig dabei, auch so uns selber einzuschätzen gegenüber den anderen. Wie ist es so? Passt es so, wie ich bin sozusagen? Das ist ja das, dass wir oft so einen Zweifel haben in uns, und aus dem heraus kommt dann auch dieser Blick, der eben nicht so gesund ist. Und da sagt Jesus ganz klar, richtet nicht. Auch dort, wo ich merke, dass der andere Fehler hat, Schwächen hat, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Groll um? Wie gehe ich mit Zorn um? Wie gehe ich um mit den negativen Gefühlen und Gedanken? Wie gehe ich damit um, wenn ich in mir spüre, eine Bitterkeit ist da? Eine Bitterkeit ist eigentlich ein Gefühl, das schon eine gewisse Geschichte hat. Ja? Wenn ich einen Groll runterschlucke und nicht wirklich verdaue und irgendwo, es wird bitter in mir. Ja? Das sind dann so Dinge, wo man merkt, das sind die alten Geschichten, die irgendwo noch nachhängen. Wie werde ich das los? Und der Papst erinnert jetzt daran, dass er sagt, wir haben doch gar nicht die Möglichkeit, den anderen so einzuschätzen, wie er wirklich ist. Wir sehen doch nur die Oberfläche. Aber Gott sieht das Innerste, das Innerste. Und so könnte man sagen, dieses selig, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen, kann sich auch darauf beziehen, wenn ich reinen Herzens bin, das heißt den anderen nicht beurteile, dann sehe ich in ihm auch Gott. Ich sehe auch das Gute, das in ihm ist. Ich sehe nicht nur seine Sünden und Fehler, seine Schwächen, die er vor allem mir gegenüber hat, ja? Sondern ich sehe, was Gott in ihn hineingelegt hat. Nicht zu urteilen. Und nicht zu verurteilen bedeutet daher im Positiven, das Gute in einer jeden Person wahrzunehmen und nicht zuzulassen, dass diese wegen unseres begrenzten Urteils und unserer Anmaßung, vermeintlich alles genau zu wissen, leiden muss. So sagt Papst Franziskus. Aber das reicht noch nicht aus, um Barmherzigkeit zum Ausdruck zu bringen. Jesus bittet uns zu vergeben und uns selbst hinzugeben, Werkzeuge der Vergebung zu sein, weil wir zuerst Gottes Vergebung erfahren haben. Also diese absolute Vergebungsbereitschaft ist offensichtlich auch ein Schlüssel. Und es ist so schön, wie er das hier formuliert, dass er sagt, Jesus bittet uns zu vergeben und uns selbst hinzugeben. Weil Vergebung etwas mit Hingabe zu tun hat. Ja? Wenn ich liebe, dann tut es manchmal weh, weil wir an diese Grenzen kommen. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Wie kann ich das lernen? Ich möchte zwei Schlüssel geben, die mir ganz wichtig geworden sind. Jesus sagt dir mal an einer anderen Stelle im Evangelium, sagt er, und wenn ihr betet und ihr merkt, dass ihr jemand etwas vorzuwerfen habt, dann vergebt. Es ist interessant, dass es für Jesus im Gebet passiert. Ich merke, ich habe jemand anderes etwas vorzuwerfen. Kennt ihr die Erfahrung? Man kommt hinein, man möchte sich sammeln, man möchte jetzt bei Jesus sein, Gedanken der Liebe haben und auf einmal, was ist das? Blub, das ist so eine Blase, die da so aufsteigt und platzt und dann merkt man, was mache ich jetzt damit? So ist es, wenn ich vor Gott bin, dann öffnet sich die Seele und jetzt gibt die Seele alles frei, auch sozusagen diese Altlasten. Und das muss jetzt vor den Herrn. Okay, das kommt. Und Jesus sagt, dann vergibt. Also, der erste Rat, den ich da mitgeben würde, ist, es so zu tun, wie es Jesus getan hat, im Gebet zu vergeben. Am Kreuz betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein wunderbares Gebet. Warum? Vielleicht sagt dein Herz, ich soll ihnen vergeben, ich kann nicht, ich will auch nicht. Aber wenn du betest, Vater, vergib ihnen, dann sagst du, Vater, also dir erlaube ich jetzt. Du gehst jetzt mal voraus, du vergibst jetzt mal und dann hänge ich mich hinten dran und lass mich von dieser Vergebung mitziehen. Versteht ihr? Das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie die Gnade Gottes und unsere Freiheit ineinander wirken. Ja? Es ist eben nicht nur Gnade. Der Herr braucht unsere Freiheit. Aber wir sind manchmal so schwach. Und wir können nicht einfach sagen, okay, ich vergib alles. Ganz leicht und locker. Stecke ich weg. Und dann kommt irgendwas und wir sagen, und ich glaube, jeder kommt an diese Grenze. Und deswegen beten. Vater, vergib ihnen. Und dann schauen auf den Vater. Oder Stephanus hat gebetet, Jesus, er sieht nämlich Jesus zur Rechten des Vaters jetzt, ja? Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und beim Gebet Jesu fällt mir auch noch auf, dass Jesus sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, wie oft passiert es, dass der andere eben nicht weiß, was er auslöst. Und das ist auch eine positive Annahme erst einmal, dass ich dem anderen nicht unterstelle, dass es die reine Boshaftigkeit ist, dass er so gemein zu mir war, sondern dass ich vielleicht denke, ach, er hat mich jetzt verletzt, aber vielleicht hat er es ja gar nicht so gemeint. Vater, vergib ihn, sie wissen nicht, was sie tun. Das zweite ist, der zweite Rat oder konkreter Schritt, was wir tun können, das ist das Segnen. Das ist ganz wichtig, das Segnen. Karl Leisner, segne, o Herr, meine Feinde. So hat er geschrieben. Was für ein Gebet. Was für ein Gebet. In welchen Umständen? Das ist für mich wirklich so ein Zeugnis von dieser, möchte ich sagen, göttlichen Liebe. Das ist in der Hölle dessen, zu was Menschen überhaupt fähig sind. Der Heilige Geist schenkt die Freiheit des Herzens. Segne, o Herr, meine Feinde. Und so sagt Jesus, segnet ihr euch verfluchen. So sagt Paulus dann auch im Römerbrief Kapitel 12, wer das ein bisschen meditieren möchte, genau dieses Thema zum Segnen, dann lest er mal dieses Kapitel, besonders den zweiten Teil. Der letzte Satz heißt dann, besiegt das Böse durch das Gute. Und das ist die einzige Weise, wie das Böse besiegt wird. Das Böse wird in der Bibel nicht besiegt durch noch stärkeres Böse, sondern es kann nur besiegt und überwunden werden durch das Gute. Es ist nicht eine noch größere Gewalt, die Gewalt auf dieser Welt hinwegnehmen wird. Es ist das Lamm, das Bild von Wehrlosigkeit. Das Lamm ist das Bild von Wehrlosigkeit und Verwundbarkeit. Und das Lamm ist siegreich. Und da ist der Schlüssel für die Geschichte. Deswegen sieht man in vielen barocken Kirchen, das Buch mit den sieben Siegeln und das Lamm schläft ganz ruhig da drauf, weil das Lamm fähig ist, die Geschichte zu lesen und da macht alles Sinn, selbst alle Zerbrochenheiten. Also, segnen heißt, ich stelle mich in die Macht Gottes hinein, in die Macht Jesu und ich sage sozusagen aus der Perspektive Gottes heraus, du darfst es jetzt verwandeln. Ja? Als Priester darf ich oft segnen und das ist eine Freude für mich. Ja? Wisst ihr warum? Wenn ich jemand anders segne, der ist gesegnet, aber der Segen muss erstmal durch mich hindurchfließen. Das ist super. Das tut gut. Segnet. Ich glaube, es wäre wirklich gut, dass wir das wieder lernen. Die Person, die mich am meisten gesegnet hat übrigens in meinem Leben, das war kein Priester. Das war meine Mutter. Immer wenn wir raus sind in die Schule, Kreuz auf die Stirn und so. Ja, kennt auch die Erfahrung. Ich finde das schön und ich würde das auch euch raten, auch in den Ehepaaren sage ich es immer wieder. Segnet euch gegenseitig. Oder Eltern, die Kinder. Kinder können auch ihre Eltern segnen. Auch das geht. Es ist wunderbar. Und dadurch lernen wir, auch füreinander zu beten. Ein großer Einfacher. Gut. Könnt ihr noch zuhören? Wir sind fast am Ende. Wir haben noch, drei Punkte haben wir noch. Gut. Also, der fünfte Punkt ist die Eucharistie. Sich verwandeln lassen. Die Eucharistie. Sie gehört eben auch dazu, zu diesen Schritten des Heiligen Jahres, die man tut, um den Ablass zu gewinnen. Jetzt wollen wir wieder herausgelöst. Natürlich ist die Eucharistie überhaupt das Zentrum unseres christlichen Lebens. Ja, es ist tatsächlich der Höhepunkt und die Quelle. Warum? Weil wir da den Tod und die Auferstehung Jesu feiern. Und wenn ich jetzt sage, die Eucharistie ist so wichtig für die Barmherzigkeit, dann wirklich die Eucharistie zu feiern in dieser Perspektive der Verwandlung. Jesus, verwandle mich. Ich finde es so wichtig, dass wir uns bewusst werden, bei der Gabenbereitung geht es nicht nur um Brot und Wein, da geht es um jeden von uns. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Und euer Opfer, da meint der Priester, nicht die Kollekte, nicht das Geld, das er gerade gegeben hat. Das, was Gott interessiert, ist euer Herz. Das ist es, was zu verwandeln ist. Und so legen wir alle unser Herz auf den Altar. Und je mehr du von dir da drauf legst, umso mehr wird auch verwandelt werden. Und darum geht es. Es ist ein Prozess. Wie oft brauchen wir es, zur Eucharistie, zur Messe zu gehen, bis wir ganz hinein verwandelt sind. Aber es ist ja auch ein Prozess sozusagen durch die Zeit. In dem Zusammenhang ist für mich auch der Barmherzigkeitsrosenkranz so ein Geschenk. Ja, weil er ein eucharistisches Gebet ist. Vater, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Was in der Eucharistie gefeiert wird, nämlich diese Aufopferung. Wir schenken dem Vater Jesus und seine Hingabe zieht uns mit. Und dann sagen wir, durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen. Mit uns und mit der ganzen Welt. Das ist die Passion und die führt uns zur Auferstehung. Und wir gehen immer wieder hinein in die Passion, wenn ich mich damit verbinde mit dem Kreuz. Ich muss mich nur sozusagen an dieser Planke festhalten, dann zieht sie mich rüber zum Auferstehungsmorgen. Und deswegen ist die Betrachtung des Leidens Jesu eine tiefe Erfahrung der Barmherzigkeit. Auch den Kreuzweg zu beten. Ich finde, eine der beeindruckendsten heiligen Türen, die ich dieses Jahr durchschritten habe, ist die in Eichstätt in der Kreuzkirche. Dort ist ein Nachbau der Grabeskirche von Jerusalem. Und sinnigerweise ist es die heilige Tür natürlich, diese Tür, wenn du da hineingehst in das Grab. Um diese Grabeskirche herum ist der Kreuzweg und du betest den Kreuzweg und dann gehst du für die letzte Station, Jesus wird in das Grab gelegt, durch die heilige Tür und gehst da hinein. Und du verbindest dich mit diesem Geheimnis von Tod und Auferstehung und sagst, Herr, ich lege da alles hinein in das Grab, dein Grab und mit dir möchte ich auferstehen. Ich finde das wunderschön und ich glaube, das ist so eine ganz tiefe Theologie der Tür. Die Tür zum Himmel wird aufgestoßen dadurch, dass der Herr hineingegangen ist in den Tod und da ist er rausgekommen und zieht uns mit. Ja? Also legt da alles hinein und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht nur mit unseren Freuden beten, sondern eben auch mit unseren Schmerzen, auch mit dem, was uns vielleicht so schwer fällt. Ich habe eine Geschichte, ich möchte sie nochmal etwas ausführlicher erzählen, weil ich sie sehr beeindruckend finde von einer Frau, die als Berufsmusikerin gearbeitet hat, Cellistin, und die eben aufgrund eines Problems in ihrer Schulter den Beruf mehrere Jahre lang nicht ausüben konnte. Da war so eine Verkapselung in ihrer Schulter und war 8 Jahre lang berufsunfähig. Und dann kommt sie nach Altötting und fleht die Gottesmutter an. Du was? Sie kommt raus und sie hat Schmerzen. Und in der Austauschgruppe, hat sie erzählt, wie schwer das ist. Es hat mehrere Monate gedauert. Was ist da passiert? Diese Verkapselung ist aufgegangen und jetzt hat sich natürlich das Ganze erstmal gelöst und hat Schmerzen ausgelöst. Aber in diesen 2-3 Monaten ist ihre Schulter wieder gesund geworden. Und mich hat es deswegen so berührt, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Menschen ähnliche Heilungserfahrungen machen an Wallfahrtsorten oder an so Tagen wie hier. Und manchmal beginnt es erst damit, dass es schlechter wird. Und wir denken, Gottes Willen, jetzt kommt dieser Schmerz. Weil unsere Seele manchmal ähnliche Phänomene hat. Da ist was drin verkapselt und wir haben es so schön verkapselt, ja, bloß nicht hingucken. Ja? Und auf einmal berührt die Barmherzigkeit Gottes das und das platzt auf. Und jetzt tut es erstmal weh und es erschreckt uns. Aber erst dann kann sich sozusagen das, was da den Körper oder die Seele vergiftet oder schädigt, das kann raus. Aber es geht manchmal durch einen schmerzhaften Prozess. Deswegen der Prozess ist so wichtig. Es geht nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit, bis wir verwandelt werden. Also habt auch keine Angst, wenn das ein oder andere mal in der Seele zwickt. Und bringt es immer wieder zum Herrn. Oh Jesus, ich komme jetzt wieder zu dir und ich sage, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Deswegen das Verwandlungsgeheimnis der Barmherzigkeit zeigt sich in der Eucharistie. Okay. 6. Schlüssel. Ich habe eigentlich schon davon gesprochen, muss immer so viel dazu sagen. Es ist das Gebet. Wir brauchen Zeit vor Gott. Weil dieser Prozess intensiv ist, braucht er auch Zeit. Nehmt euch diese Zeit für den Herrn. Wir brauchen es, dass unsere Seele da auch atmen kann, dass sie sich einlassen kann. Die Seele öffnet sich nicht so, wie ja jetzt diese Tür hinten sich öffnen kann, zack, und sie ist offen. Wie lange braucht es manchmal? Ich erinnere mich an Exerzitien, die ich einmal gehalten habe für einen Jahrgang in Rom. Und bei diesen Schweigeexerzitien, die eine Woche dauern, ist es doch so, dass es manchmal gar nicht so leicht ist für die jungen Leute, da so reinzukommen, sich darauf einzulassen. Ich erinnere mich an eine Person, die hat 5 oder 6 Tage wirklich gekämpft und es war irgendwie schwer. Und dann auf einmal hat es Klick gemacht und dann war sie drin. Und dann hat sie gesagt, jetzt hätte ich noch viel länger schweigen haben können, dann waren die Exerzitien schon zu Ende. Manchmal dauert es Tage, bis sich die Seele öffnet. Gebt eurer Seele Zeit. Manches wird hier geschehen, manches kann auch danach geschehen. Gott wirkt in der Zeit. Wenn ihr im Gebet bleibt, kann Gott viel in euch machen. Das Gebet ist wirklich der Ort, wo wir dem Herrn die Chance geben, in uns zu arbeiten. Ja? Deswegen passiert da auch so viel. Auch an Erkenntnis, an Verstehen, wo er uns belehrt, wo er uns einfach zu sich hinzieht. Ja. Und so sagt auch eben Papst Franziskus, wir wollen dieses Jubiläum im Licht des Wortes unseres Herrn leben, barmherzig wie der Vater. Der Evangelist gibt uns die Lehre Jesu wieder. Er sagt, seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Es handelt sich dabei um ein Lebensprogramm, das sowohl sehr einfordernd als auch voller Freude und Friede ist. Dieser Imperativ Jesu richtet sich an alle, die seine Stimme hören. Um fähig zu sein, die Barmherzigkeit zu leben, müssen wir zunächst auf das Wort Gottes hören. Das heißt, wir müssen den Wert der Stille wiederentdecken. Um das Wort, das an uns gerichtet ist, meditieren zu können. Auf diese Weise ist es möglich, die Barmherzigkeit Gottes zu betrachten und sie uns anzueignen und zu unserem Lebensstil werden zu lassen. Also die Stille auch für das Hören. Beten ist eben nicht die Einbahnstraße, ja? Höre, Herr, dein Diener redet, ja? Das heißt anders, genau. Rede, Herr, dein Diener hört. Wenn das Gebet uns zu diesem inneren Hören befähigt, dann kann das Wort Gottes mit Wirkmacht in uns handeln. Okay, und jetzt kommt der 7. Punkt, der natürlich eigentlich wert wäre, nochmal in einem eigenen Vortrag zu betrachtet zu werden. Ich möchte es einfach sagen, und das ist der Punkt, der dem Papst so wichtig ist, dass er sagt, es geht nicht nur darum, dass wir das empfangen, wir sollen es weitergeben. Und er sagt, betrachte die 7 Werke der Barmherzigkeit. Wir sollen also selber barmherzige Menschen werden. Als, ja, man könnte sagen, seid barmherzige Menschen. Und Er sagt Folgendes: Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Christen während des Jubiläums über die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. Das wird eine Form sein, unser Gewissen, das gegenüber dem Drama der Armut oft eingeschlafen ist, wach zu rütteln und immer mehr in die Herzmitte des Evangeliums vorzustoßen, indem die Armen die Bevorzugten der göttlichen Barmherzigkeit sind. Die Verkündigung Jesu nennt uns diese Werke der Barmherzigkeit, damit wir prüfen können, ob wir als seine Jünger leben oder eben nicht. Entdecken wir die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufzunehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten begraben. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Manche haben Familienmitglieder, die krank sind und sie sind immer wieder da. Dran denken, dass das wirklich in dieser Gnade des Jahres gelebt werden kann. Ich bin da, um die Barmherzigkeit des Herrn zu leben. Was auch immer uns da auch anspricht und wo wir spüren, das sind wir gerufen. Es geht dann eben auch noch einen Schritt weiter. Vergessen wir nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Zweifelnden Recht raten, Unwissende lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten. Ist auch toll. Ich finde die so toll formuliert, diese geistigen Werke der Barmherzigkeit. Zweifelnden Recht raten. Wie oft ist man in Gesprächen auch vielleicht einfach in der Bekanntschaft, Freundschaft, jetzt nicht hier im Forum, sondern auch zu Hause, wo hier und da ein Rat gesucht wird. Den rechten Rat geben zu können, Unwissende zu lehren, Sünder zurechtzuweisen, heißt auch mal den Mut haben, etwas anzusprechen, damit jemand auch wachsen kann, in einer guten Weise. Ja. Beleidigung verzeihen, das haben wir schon gehört, eben die Lästigen geduldig ertragen. Dann merke ich immer an diesem Werk der Barmherzigkeit, wie sein Schmunzeln durch die Reihen geht, weil wahrscheinlich jeder so denkt an bestimmte Personen, die ihm so manchmal nicht ganz so leicht zu tragen sind. Aber es ist wunderbar, das gehört auch dazu. Und dann für die Lebenden und Verstorbenen beten. Das ist eben das Fürbittgebet, das auch dazu gehört. Wir beten für die Anliegen des Heiligen Vaters, wenn wir den Ablass gewinnen. Wir beten für die Lebenden, für die Verstorbenen. Ein Werk der Liebe und Barmherzigkeit. Ja, damit möchte ich jetzt auch schließen. Vielleicht können wir es nochmal kurz so ausklingen lassen mit einer Strophe von dem Lied, das ich am Anfang gesungen habe. Dass wir Jesus bitten, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Und überlegt auch nochmal, was euch jetzt ins Herz gesprochen hat, was ihr mitnehmt, was ihr noch leben wollt, wo ihr spürt, ja, das ist eine Einladung für mich gewesen. Es ist wichtig, dass wir Gott in unserem Herzen spüren und reden lassen. In dem, was wir hören, hier auch während des Forums. Was ist das eine oder die zwei oder drei Dinge, die der Herr mir sagt, die jetzt wichtig sind für mich? Es muss nicht viel sein, was der Herr sagt. Es ist besser, es ist wenig und wir setzen es um. Ja? Also da nochmal so zu überlegen. Lass uns nochmal nachklingen, was uns geschenkt ist und ich singe nochmal. Und wer den Kehrvers mitsingen möchte, wachse Herr in mir.
Das war Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel bei einem Vortrag, einem Workshop, den er beim Forum der Gemeinschaft in Altötting gehalten hat. Heiliges Jahr, offene Türen für dich, das war das Thema. Wenn Sie den Vortrag noch einmal hören wollen, dann können Sie auf unsere Internetseite von Radio Horeb gehen, www.horeb.org, und unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt sich selber auch den Vortrag herunterladen. Eine CD können Sie diesmal nur beim Arbeitskreis Medienapostolat bestellen. Die Angaben dazu finden Sie im Informationsfeld zu dieser Sendung. Alles Gute und noch ein gnadenreiches, heiliges Jahr der Barmherzigkeit. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.